Willkommen zum Forum im Inforadio, knapp 3 Wochen vor den Olympischen Winterspielen in Peking. 2022 werde, was die internationalen Sportevents angehe, ein Jahr des Grauens, hat kürzlich die Taz festgestellt und meinte damit nicht das Abschneiden deutscher Sportlerinnen und Sportler. Es sei ein Jahr der Festspiele von und für Diktatoren, Despoten und Demokratieverächter. Beginnend mit den Winterspielen und den Paralympics und dann fortgesetzt mit der FIFA-WM der Männer in Katar. Sollen solche Veranstaltungen boykottiert werden und von wem und wie? Darüber wird seit letztem Sommer vermehrt gestritten. Manche Länder wie die USA haben sich zu Olympia in Peking bereits klar positioniert. Andere suchen noch, gerade im Gespräch mit seinem niederländischen Amtskollegen Mark Rutte, hat Olaf Scholz gesagt, es ist noch keine Entscheidung gefallen. Geht es um mehr als um die Nichtteilnahme beim kalten Buffet? Bei mir in der Runde 2 Bundestagsabgeordnete, die sportpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion Sabine Poschmann und der menschenrechtspolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion Michael Brandt. Als Vertreter der Aktiven im Sport Johannes Herber, ehemaliger Basketballer und Geschäftsführer von Athleten Deutschland. Und zugeschaltet ist Melanie Koni-Zimmer von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, die zum Thema transnationale Boykotte arbeitet. Ja, zunächst mal in die Runde gefragt, wie nehmen Sie die Debatte aktuell wahr? Ist sie angemessen, hilflos, argumentativ korrekt oder moralisch übersteuert? Und wir fragen zunächst natürlich mal bei dem Vertreter des Sports, Johannes Herber.
Die Debatte nehme ich im Moment so ein bisschen, zumindest in Deutschland, als hilflos wahr. Ich glaube nicht, dass wir im Moment eine Lösung dafür gefunden haben, wie man angemessen sich mit diesen Olympischen und Paralympischen Spielen in China auseinandersetzt. Aus Athletensicht ist es sicherlich so, die Athletinnen und Athleten haben sich jetzt jahrelang auf diesen Höhepunkt vorbereitet. Sie haben dem entgegengefiebert, sie haben da viel investiert und haben natürlich trotz dieser Schatten, die über diesen Spielen stehen, das eine erstmal natürlich die Pandemie und auf der anderen Seite die politische Großwetterlage, ist es dennoch so, dass sie sich auch freuen, weil es ist immer noch die Möglichkeit, sich mit den Besten der Welt auf der größten Bühne des Sports zu messen. Und wir sagen, dass sie deshalb auch dorthin fahren sollen und dürfen.
Das ist jetzt die Sicht auf die Sportler. Nun gibt es ja viele, die auch normalerweise mitfahren. Ich frage noch mal zu dieser Debatte aktuell, wie das die gewählten Vertreter des deutschen Volkes sehen. Und wir machen das parlamentarisch so, dass sozusagen erst die größte Oppositionspartei zu Wort kommt und dann die des Bundeskanzlers.
Ja, ich würde als erstes mal sagen, die Sportler sollen Olympia machen. Und Politik ist was ganz anderes. Und wenn die Frage ist, wie wird das gerade in Deutschland diskutiert, da muss ich sagen, da will ich das aufgreifen. In der Tat ist es hilflos, wie da gerade regiert wird an der Spitze unseres Landes. Auch aus meiner Sicht orientierungslos, denn 2 Minister, die Außenministerin und die Innenministerin, haben gesagt, aus persönlichen Gründen werden sie nicht nach China fahren. Und auffallend ist, dass der Bundeskanzler gar nichts zu dem Thema sagt. Ich hätte ihm gerne bei der Regierungsbefragung die Frage gestellt, wann denn endlich in dieser wichtigen Frage auch ein Signal von ihm kommt. Weil das ist ja keine Privatmeinung, sondern es geht um den Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Wie steht er eigentlich zu der Frage eines diplomatischen Boykottes? Und wann nimmt er vor allen Dingen politisch, wir reden jetzt über die politische Frage, nicht über die sportliche Frage, wann nimmt er endlich eine aktive Haltung ein gegenüber eklatanten Menschenrechtsverletzungen in China, in der Provinz Xinjiang gegen die Uiguren, sprechen internationale Völkerrechtler von Genozid. Und es wird Zeit, dass Olaf Scholz sich endlich mal in dieser Frage positioniert. Und ich finde, dass wir auch als Bundesrepublik Deutschland eine besondere Verantwortung haben, denn wir sind die größte Gruppe und die größte Volkswirtschaft in Europa. Und deswegen haben wir natürlich auch Einfluss. Wir sollten uns nicht größer machen, als wir sind. Wir sollten uns aber eben auch nicht kleiner machen. Und insofern wird es Zeit, auch Signale zu senden. Denn am Ende wollen auch autoritäre Staaten, die wollen nicht nur an den Pranger gestellt werden, aber ich glaube, dass eine Diktatur, wie wir sie in China erleben, dass es überhaupt keine Notwendigkeit gibt, bei Olympia, einem Fest des Friedens und der Verständigung, neben einem zu stehen, der foltern und auch töten lässt.
Wir werden über das Thema, welche Signale werden wie wahrgenommen, sicherlich gleich noch sprechen. Sabine Poschmann.
Ja, ich empfinde die Diskussion als angemessen, muss ich sagen. Also ich empfinde sie auch nicht als hilflos, sondern als angemessen, weil die Menschenrechtsverletzungen in China halt sehr, sehr schwerwiegend sind und ich verurteile die aufs Schärfste. Aber jetzt ein Sportereignis ansteht, was bereits beschlossen ist. Athleten sind vorbereitet, fahren jetzt in diesem Monat oder machen sich auf den Weg in diesem Monat, haben sich jahrelang vorbereitet. Und die Frage ist halt, muss man ehrlicherweise sagen, nur noch gewesen, in Anführungsstrichen nur noch, wie verhält sich die Politik dazu? Gibt es einen politischen Boykott? Und da macht es auch Sinn, dass Olaf Scholz sich abstimmt mit seinen europäischen Partnern. Frankreich ist da schon ein bisschen vorgeprescht, dass es nicht zu einem politischen Boykott kommen soll seitens Frankreich. Und ich finde auch diese Diskussion nicht so ohne. Also ich halte auch nichts davon, die Fronten zu verschärfen. Weil ich glaube, dass es nicht zielführend ist. Wir werden vielleicht später noch dazu kommen. Aber von daher ist es wichtig, einmal die Athleten mitzunehmen. Das hat der DOSB gemacht, auch zu informieren, wie es um die Menschenrechtslage in China steht, in dem Land, wo sie Sport treiben. Aber auch die Bevölkerung mitzunehmen, zu sagen im Grunde, es gibt da Probleme, wir sehen die, wir verurteilen die. Und es ist auch wichtig, dass die Bevölkerung diese Probleme wahrnimmt.
Melanie Koni-Zimmer, ich sagte, Sie untersuchen solche transnationalen Boykottthemen ja nun quasi auch weggenommen von der aktuellen Fragestellung. Wenn Sie auf die aktuelle Fragestellung schauen, was macht die dann besonders oder wiederholen sich da auch Muster sowohl von den Aktionen von zivilgesellschaftlichen Gruppen als auch den Reaktionen des Sports, der Politik, die Sie anderswo auch schon entdeckt haben?
Ja, also ich denke, es gibt Muster, die sich wiederholen. Es ist ja nichts Neues, dass auch Olympische Spiele boykottiert werden. Beispiele, historische Beispiele, die sicher allen präsent sind, sind die Spiele in Moskau 1980 und 84 dann in Los Angeles. Der große Unterschied ist, denke ich, dass es damals auch um sportliche Boykotte ging. Also es haben ganze Nationen eben, viele Nationen, 1980 waren es über 60 Nationen, die nicht an den Spielen teilgenommen haben.
Der Grund war der Einmarsch der sowjetischen Truppen in Afghanistan, der dann zum Auslöser wurde, ja.
Und das ist natürlich in der aktuellen Diskussion was ganz anderes, weil wir hier nur in Anführungszeichen über einen politischen Boykott sprechen. Also es steht eigentlich in der aktuellen Diskussion nicht zur Debatte, ob Athleten fahren. Das kommt nur ganz am Rande vor, sondern es geht eben eher darum, ob Offizielle nach Peking reisen werden. Das ist sicher anders gelagert. Der Anlass natürlich ist auch ein ganz anderer, nämlich Menschenrechtsverletzungen, also innerstaatliche Menschenrechtsverletzungen massiver Art, sowohl in China, da geht's auch um die Lage in Tibet oder auch die Demokratiebewegung in Hongkong, in Katar, um die insbesondere um Gastarbeiter oder auch andere Menschenrechte, Frauenrechte, Rechte von Minderheiten.
Wir werden dann später nochmal schauen, wie man sozusagen Wirkungen auch bemessen kann. Johannes Herber, nun könnte man ja sagen, warum der Sport, warum nicht Kulturkontakte, warum nicht Wirtschaftskontakte, warum müssen eigentlich immer wir Aktive da im Zentrum einer Debatte sein? Oder liegt es einfach daran, dass das Interesse an Olympischen Spielen deutlich größer ist als zum Beispiel an einem Gastspiel des Berliner Ensembles in Teheran und die Frage, was passiert eigentlich, wenn in der Berliner Inszenierung sich zwei Menschen die Hand gegeben haben. Merken Sie sozusagen die besondere Verantwortung auch von Sportlerinnen und Sportlern in dem Zusammenhang oder sagen Sie, hier werden wir im Grunde genommen auch ein Stück in eine Situation gedrängt, die wir selber gar nicht wollen?
Ja, das ist richtig. Es liegt mit Sicherheit an der großen Strahlkraft, die diese internationalen Sportgroßereignisse haben. Also das sind tatsächlich ja globale Flashbulb-Events, an denen unendlich viele Menschen teilhaben und das macht ja auch das Besondere an ihnen aus. Die produzieren starke Bilder, die tatsächlich auch eine Kraft haben, Menschen zusammenzubringen und für diese Völkerverständigung zu sorgen, die sich das IOC auf die Fahnen schreibt. Es gibt gleichzeitig aber immer natürlich eine Vermischung zwischen Sport und Politik, auch wenn das IOC immer stark auf diese Trennung pocht. Dem ist aber nicht so, denn natürlich machen sich Staaten wie China oder auch Katar sich gerade diese Kraft dieser Bilder zunutze, um sich nach innen zu stärken und auch nach außen als florierende Nation zu präsentieren. Und deshalb ist es aus unserer Sicht vor allem die Aufgabe und die Verantwortung der internationalen Sportverbände, sich dem zu stellen, das anzuerkennen und bei der Vergabe nicht immer wieder dieselben Fehler zu machen, sondern strikte menschenrechtliche Analysen einzufordern und sich genau wie Unternehmen, die global agieren, an menschenrechtliche Vorgaben zu halten, sich an Leitlinien zu halten, wie die UN-Leitlinien für Wirtschaft und Menschenrechte, die nämlich genau das vorschreiben, dass es eine proaktive Auseinandersetzung gibt mit den menschlichen Risiken, die durch diese geschäftlichen Aktivitäten hindurch vorkommen können.
Nun war die Alternative bei der Entscheidung, die letztlich für Peking gefallen ist, bei den Winterspielen 2022 Almaty in Kasachstan. Andere waren gar nicht mehr dabei. Das ist natürlich, Michael Brandt, dann auch schwierig, wenn man eben auch quasi mit einem solchen Großereignis auch politische Positionen des Westens vertreten will. Wenn die Auswahl der Länder, die in Frage kommen für solche Großveranstaltungen, ja inzwischen auch geschrumpft ist.
Also man muss vielleicht erstens sagen, dass das nationalistische Regime in China sicherlich die größte Bedrohung der liberalen Weltordnung ist. Im Übrigen würde ich nicht sagen, dass es nur Menschenrechtsverletzungen innerhalb Chinas geht, sondern das ist, glaube ich, gerade die neue Qualität der kommunistischen Partei in China, dass die Aggression nach innen und nach außen stattfindet. Ich nenne die Uiguren, ich nenne die Tibeter, ich nenne auch über 80 Millionen Christen, die fallen bei uns meistens durch den Rost durch, obwohl es mehr sind, als wir Einwohner in unserem Land haben. Aber auch, wenn ich an Hongkong denke, an Taiwan denke, an die Aufrüstung im südchinesischen Meer, bis hin dazu, dass Dissidenten heute in Deutschland nicht sicher leben können und befürchten müssen, entführt zu werden, gibt da eine Reihe von einzelnen Beispielen und sehr konkreten Beispielen, die an mich herangetragen worden sind im Menschenrechtsausschuss. Insofern ist die Expansionsstrategie von China nicht nur innerhalb Chinas zu bleiben, sondern es ist eine neue Weltordnung auf allen Ebenen, diplomatisch, militärisch, wirtschaftlich, technologisch. Deswegen hat es eine neue Qualität, egal wer noch zur Auswahl stand. Aber wenn Sie die Auswahl der Länder ansprechen, dann müssen wir das Themenfeld noch weiten über China, weil die Frage, warum eigentlich eine Europameisterschaft mit Sponsoren, die sehr fragwürdig sind, aus Katar, aus China vorwiegend bestritten wird, dass eine Fußball-Weltmeisterschaft in diesem Jahr stattfindet in Katar, das erste Mal verschoben wird in den Winter. Es gab dort Auswahl Südkorea, Japan, Australien, USA, die sich beworben haben. Aber Katar bekommt den Zuschlag. Amnesty International sagt, seit Bekanntgabe, dass Katar der Austragungsort der Fußball-Weltmeisterschaft wird, sind über 15.000 Nicht-Kataris ums Leben gekommen. Und 70% dieser Fälle sind nicht aufgeklärt. Und wir haben wirklich seit Jahren doch Berichte über wirklich brutale Menschenrechtsverletzungen bei den Arbeitsmigranten. Und wir haben im Übrigen auch sehr konkrete Hinweise über die Unterstützung von Terrorgruppen. Insofern würde ich das nicht auf China begrenzen, sondern die Frage, die man sich als Verbände stellen muss, ist es eigentlich nur noch möglich, es gibt Auswahl. Aber warum gewinnen am Ende solche Länder wie China, auch Sotschi, Russland muss genannt werden, oder Saudi-Arabien oder Katar? Und das wirft eine Frage, die auch die FIFA, die den Internationalen Sportbund und auch den Deutschen Olympischen Sportbund betreffen. Ich würde im Übrigen bestreiten, dass der DOSB hier vorbildlich agieren würde. Das tut er nicht. Ich habe auf dem Weg hierher mit einer bekannten Organisation telefoniert. Es gibt die Tibet-Initiative Deutschland, die International Campaign for Deutschland. Dort gab es einen Tibeter, der 2008 waren ja die letzten Olympischen Spiele in China, 30-minütigen Film gemacht hat, Dokumentationsfilm. Der war vor wenigen Tagen hier in Berlin, ich habe ihn auch getroffen. der hat einfach Tibeter gefragt, wie ist denn tatsächlich die Lage in Tibet? Weil mittlerweile diese Region so abgeschottet worden ist durch die Machthaber in Peking, dass wir kaum Informationen haben, auch keine Diplomaten, Journalisten dorthin kommen. Und was ist passiert? Dieser Mann ist gefoltert worden, er ist in Haft gesteckt worden, seine Familie ist in Sippenhaft genommen worden, er lebt heute in den USA. Und mir wurde berichtet von diesem wirklich traumatisierten Opfer, dass der Präsident es nicht nötig gehabt hat, sich mit den Verbänden zu treffen, mit den NGOs, und dass diese Truppen, die NGOs, sich nicht ernst gefühlt haben bei den Gesprächen. Insofern muss ich mal sagen, da ist viel Symbolpolitik dabei und man will am Ende niemandem wehtun, und das ist zu wenig.
Der derzeitige IOC-Präsident Thomas Bach hat Erfahrung mit Boykotten. Er war nämlich als Fechter Olympiasieger bei den Spielen in Montreal 1976. Das wird meistens vergessen. Vor allem afrikanische Staaten haben dann diese Spiele boykottiert, um gegen die Apartheid-Politik in Südafrika zu demonstrieren. Aktuell geht es ja nicht um einen Rückzug der Sportlerinnen und Sportler von in die Kritik geratenen Wettbewerben. Es wird eher die Anwesenheit und Nichtanwesenheit von offiziellen staatlichen Vertretern diskutiert. Hier weiterhin die beiden Bundestagsabgeordneten Michael Brandt, CDU, und Sabine Poschmann, SPD. Melanie Koni-Zimmer ist zugeschaltet von der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung, und der frühere Basketballer, auch bei Alba Berlin war er mal, Johannes Herber, ist Geschäftsführer von Athleten Deutschland. Ja, Sabine Poschmann, Diplomatie muss ja eigentlich dann agieren, wenn man sich nicht einig ist. Und welche Möglichkeiten hat man dann überhaupt im Rahmen eines solchen Sportfestes, oder muss man andere Möglichkeiten für Diplomatie suchen?
Natürlich hat man diese Möglichkeiten normalerweise auch bei so einem Sportfest. In China gestaltet sich das schwierig. Dazu gekommen ist jetzt noch Corona, sodass möglichst ja Kontakte vermieden werden. Auch selbst zu den Athleten, auch die Journalisten haben wenig Möglichkeiten, mit Athleten zu sprechen direkt, sondern höchstens auf offiziellen Pressekonferenzen. Und von daher ist es bei diesen Olympischen Spielen, glaube ich, so gut wie ausgeschlossen, dass man irgendwo diplomatische Beziehungen halten kann. Aber die finden ja sonst auch statt in China. Also nicht zum Thema Olympia. Und ich will darauf nochmal so ein Augenmerk werfen, dass ich politisch die Olympischen Spiele für zu überbürdet finde mit dieser Aufgabe, jetzt dafür zu sorgen, dass Menschenrechte geachtet werden in China. Wer sowas verlangt, ist, glaube ich, nicht an der Realität. Ich glaube, dass gerade die Außenwirtschaft ja viel ausmacht, also diplomatische Beziehungen, dass die Menschenrechtspolitiker Kontakte suchen, aufzeigen, was in diesem Land schiefläuft, dass wir das nicht akzeptieren, dass wir aber auch ganz scharfe Schwerter ja schon gegen China erhoben haben. Wir haben Sanktionen über die Europäische Union erlassen. Wir haben das Investitionsabkommen auf Eis gelegt mit China. Und Deutschland hat ein Lieferkettengesetz, was auch an Menschenrechte gekoppelt ist. Also wir sind politisch beim Thema Menschenrechte einen ganzen Schritt nach vorne gekommen. Und wenn Sie mal sehen, Athleten fahren ja öfter nach China, nicht nur zu den Olympischen Spielen, sondern es finden ganz viele Spiele statt oder Wettkämpfe, besser gesagt. Da hört man natürlich wenig drüber. Aber bei den Olympischen Spielen und jetzt noch in China, da denke ich manchmal, wenn Athleten das Gleiche sagen bei Spielen zum Beispiel in Tokio und jetzt in Peking, werden diese Sachen unterschiedlich gewertet. Weil es auch teilweise so eine ideologische Geschichte ist. Das will ich jetzt nicht runterspielen, bezogen auf die Menschenrechte. Aber da sollten wir auch vorsichtig sein. Es sollen sportliche Spiele sein, die sehr belastet sind jetzt mit politischen Geschichten. Und da sollten wir, glaube ich, auch verbal einen Schritt zurückgehen und auch der Bevölkerung sagen, dass wir sehr wohl dagegen vorgehen, dass wir Sanktionen ergreifen, aber im europäischen Rahmen. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg.
Über den europäischen Rahmen will ich auch gleich nochmal sprechen. Aber Johannes Herber, welcher Druck entsteht denn da auf die Sportlerinnen und Sportler? Die sollen sich ja eigentlich jetzt darauf konzentrieren, dass sie möglichst weit springen auf der Flugschanze. Und das ist kompliziert genug. Und gleichzeitig nehmen sie natürlich eine Diskussion hier aus Deutschland mit. Und die Sportlerinnen und Sportler sind ja auch Bürger eines Landes, haben ja auch Positionen.
Die Athletinnen und Athleten sind ja eine heterogene Gruppe. Das heißt, es gibt sicherlich einige, die sich damit relativ wenig befassen und die sehr gut darin sind. Und da sind Sportlerinnen und Sportler auch Experten darin, nämlich sich sehr gut zu fokussieren und äußere Einflüsse auszuschalten. Aber nichtsdestotrotz ist das ja ein Thema und das ist dann bei einigen einfach mehr auf der Agenda, mit dem sie ja auch konfrontiert werden. Natürlich in Interviews, bei Gesprächen mit Freunden und Familie. Natürlich sind die jetzt mittlerweile auch sensibilisiert dafür. Das ist richtig, der DOSB hat auch da mit Expertinnen und Experten die Athleten informiert über die Situation dort. Ich glaube schon, dass das einen Schleier über diese Spiele wirft. Nichtsdestotrotz, wie ich es zu Beginn gesagt habe, steht für die Athletinnen und Athleten natürlich auch das Sportliche jetzt im Vordergrund, denn es ist nicht nur diese Erfüllung eines Traums, es ist auch dann wiederum Grundlage für das Weitermachen, denn vieles ist ja auch einfach geknüpft an jetzt den Erfolg bei den Spielen oder die Qualifikation dafür.
Das wird auch nochmal interessant sein, denn wir fragen natürlich hinterher, wie viele Medaillen sind denn jetzt am Ende rausgekommen, und dann geht es auch sofort wieder um die Frage, wer bekommt jetzt eigentlich weiter Sportförderung? Ich will nochmal Melanie Koni-Zimmer fragen aus dem Vergleich mit anderen Beispielen. Geht es einfach darum, dass Sportevents da besonders im Fokus stehen, weil die Aufmerksamkeitsökonomie so stark ist? Das heißt also auch zivilgesellschaftliche Gruppen sagen, also bevor ich jetzt irgendwie allgemein Menschenrechtsverletzungen adressiere, mache ich das an so einem besonderen Ereignis fest?
Also insgesamt ist es ja so, dass auch zivilgesellschaftliche Gruppen, genau wie politische Akteure und Parteien in Deutschland momentan auch in einem Meinungsbildungsprozess sind und es da keine einheitliche Linie gibt oder keinen breiten Konsens, würde ich so wahrnehmen. Natürlich sind solche Mega-Events auch für die entsprechenden Regime eben sehr wichtig. Ja, die haben auch in diesen Regimen eine legitimitätsstiftende Wirkung und sollen sozusagen gewisse Bilder transportieren. Und insofern kann man natürlich sozusagen bei solchen Mega-Events auch Zeichen setzen und Symbolpolitik betreiben. Aber ich denke es auch sehr richtig, was Frau Poschmann gesagt hat, dass Boykotte sozusagen ein Instrument auch unter anderen sind und dass man das sozusagen auch eingebettet betrachten muss im breiteren Kontext der Politik gegenüber China.
Jetzt ist mehrfach das Wort Symbol gefallen. Nun, Politik lebt von Symbolen und ich würde gerne ein bisschen mit Ihnen herausfinden, wo ist eigentlich die Grenze zwischen wirksamen Symbolen, auch beispielsweise was Protestformen angeht, was Boykottformen angeht, und möglicherweise nur Scheindebatten. Also wo können wir feststellen, was hat auch wirklich eine Wirkung und was dient mehr dazu, das eigene Gewissen zu beruhigen. Es gibt viel Nicken in der Runde, deshalb glaube ich, dass vielleicht nicht alle das Gleiche sagen wollen, aber viele vieles. Michael Brandt, fangen Sie an.
Ja, es wäre ja naiv zu glauben, dass die China-Politik Deutschlands oder Europas oder der Welt bei den Olympischen Spielen gelöst würde. Ich kenne niemanden, der so einen naiven Vorschlag gemacht hätte. Und ich will nochmal wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe. Die Sportler sollen Olympia machen. Ich erwarte nicht von Sportlern, dass sie jetzt die Politiker sind. Aber ich muss die Debatte noch mal ein bisschen zurück zurechtrücken, weil Frau Poschmann aus meiner Sicht die Sache ziemlich schön geredet hat. Denn zum einen, die Maßnahmen, die sie aufgezählt hat, sind alle in der Kanzlerschaft Angela Merkels beschlossen worden gegenüber China. Und ich verstehe überhaupt nicht, und deswegen will ich die Frage auch mal direkt stellen. Denn Frau Koni-Zimmer hat ja zu Recht gesagt, dass auch hier in der Runde wird gefordert, ein diplomatischer Boykott, anders als 1980 in Moskau oder 1984 in Los Angeles. Und ich frage mich, es gibt doch gar keine Notwendigkeit, sich beim Fest des Friedens und der Verständigung neben jemanden zu stellen und fröhlich zu winken, wenn der gerade in diesen Jahren, seit der letzten Olympischen Spielen, die noch nicht lange her sind, seit 2008, und da wurde ja auch immer gesagt, naja, Freunde, so ein Großereignis bringt ja immer die Gelegenheit, über Olympia zu sprechen und über Menschenrechtsverletzungen. Das ist ja auch richtig, weil natürlich geht es auch um Symbole und Anlässe, bei denen man ein Thema, was sonst oftmals unter den Tisch fällt, auch nach vorne kehren will. Und da verstehe ich Zivilgesellschaft, da verstehe ich diejenigen, die Opfer sind, die Opfer dieses Unterdrückungsregimes sind. Aber die Wahrheit ist, seit 2008 diese weisen Sprüche, die dann gemacht werden, die haben ja seit 2008 im Falle China nichts dazu geführt, dass es besser geworden ist. Ganz im Gegenteil, mit einem Turbo ist es in die andere Richtung gegangen, sodass wir heute über 1 Million Uiguren interniert haben. Internierungslager. So, und insofern frage ich mich, wo ist eigentlich das Problem, dass der deutsche Bundeskanzler deutlich erklärt, dass er nicht nach China fährt und dass er sich dort für diese Propaganda, und auch da hat die Hessische Friedens- und Konfliktforschung recht, natürlich werden diese Ereignisse als Propaganda genutzt, warum er dort nicht hinfährt. Im Übrigen sind es nicht allein die Amerikaner, die Briten, die Australier, Kanada, viele Länder haben erklärt, sie werden dort nicht hinfahren. Auch das ist nur ein Symbol, aber es ist ein wichtiges Symbol.
Sabine Poschmann, Sie sind direkt angesprochen.
Ja, ich will darauf mich auch beziehen und sagen, also fröhlich winken tut hier keiner. Die Regierungsvertreter haben schon erklärt, dass sie allein aus Corona-Gesichtspunkten nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen werden. Da frage ich mich, warum man die Debatte des fröhlichen Winkens jetzt so hochzieht. An diesen Olympischen Spielen würde ich es nicht tun. Zudem muss man auch sagen, das Thema Scheindebatte, das ist das richtige Stichwort, weil Scheindebatte ist, wenn man sich jahrelang gegen ein Lieferkettengesetz wehrt, von politischer Seite, von der CDU, wird es nur endlich durchkriegen und jetzt sich im Grunde so als Retter aufspürt bei den Olympischen Spielen. Also ich finde, was richtig was bringt, ist halt wirtschaftliche Sanktionen, wirtschaftlich darauf zu achten, dass man darauf hinweist, dass wir keine Waren importieren, wo gegen Menschenrechte verletzt wird oder wo Menschen unterdrückt werden mit Kinderarbeit. Das versucht ja auch die Europäische Union jetzt mit Einbeziehung auch des Sportes. Und ich finde, das ist der Ansatz. Das Problem ist, dass diese Spiele jetzt stattfinden, dass sie so vergeben worden sind. Ja? Und da sagen auch Sportler, sie sind so vergeben worden, weil man auch eine Pro-China-Politik zu diesem Zeitpunkt betrieben hat. Und gerade die Kanzlerin, so, wenn wir jetzt schon mal so politisch sind. So, und deshalb ist die Frage doch, müssen wir nicht bei der Vergabe ansetzen? Müssen wir nicht da ganz klare Kriterien setzen, nicht nur zum Thema Menschenrechte, sondern auch zum Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube, das ist die Diskussion, die wir jetzt führen müssen. Und die Diskussion, die wir jetzt in der Breite gerade über Olympia führen, sollte uns dazu führen zu sagen, das wollen wir nicht mehr, wir wollen es anders, aber wir müssen es auch anders möglich machen. Und da gebe ich nochmal das Stichwort Gigantismus der Olympischen Spiele. Wo sind wir da hingekommen und wo sollten wir vielleicht wieder hin? Nämlich, wie ich finde, etwas back to the roots, sodass auch Olympische Spiele zum Beispiel wieder in Deutschland stattfinden können.
Stattfinden können, weil sie eine Akzeptanz auch in der Bevölkerung dann haben. Aber ich würde das gerne, Johannes Herber, noch mal ein bisschen an der Stelle aufdröseln. Also zunächst einmal natürlich mit der berühmten Frage, wie wichtig ist das eigentlich für Aktive, dass da ein jubelndes Staatsoberhaupt, eine Kanzlerin, ein Kanzler im Stadion ist? Auch, weil damit natürlich Bilder nach Hause transportiert werden, die gegebenenfalls in den Haushaltsausschüssen dann einen gewissen Druck erzeugen. Ich meine, wir reden ja eben nicht nur über Fußball, Basketball oder die ganz großen Sportarten. Wir reden ja über viele, die ohne Olympische Spiele auch wirklich kaum wahrgenommen werden. Also wie wichtig ist eigentlich, wo auch immer, die Präsenz von politisch Verantwortlichen bei den sportlichen Veranstaltungen?
Also allen Athletinnen und Athleten, die nicht in der deutschen Fußballnationalmannschaft spielen, ist es, glaube ich, sehr wichtig.
Der Fußballnationalmannschaft der Männer.
Der Männer, richtig. Und denen ist es wahrscheinlich auch wichtig, aber denen ist es schon ein besonderes Anliegen und es ist wichtig, dass ihre Leistungen gewertschätzt werden. Und das spielt natürlich eine Rolle, wenn hochrangige Politikerinnen und Politiker auch bei ihren Wettbewerben erscheinen. Das steht außer Frage und das haben wir auch von Athletinnen und Athleten immer wieder so gehört. Jetzt in Peking würde es so sein, dass Begegnungen kaum stattfinden können. Ne? Also die Athletinnen und Athleten nehmen das auch nicht wahr, dass jetzt jemand auf der Tribüne sitzt während des Wettkampfs. Da gibt es dann Begegnungen im Nachhinein im Deutschen Haus. Das sind die Begegnungsorte, wo dann dieser Austausch stattfindet und diese Wahrnehmung. Natürlich gibt es die Fernsehbilder. Das wäre jetzt unter diesen strikten Bedingungen, die in China herrschen, wäre das außer Frage.
Und ich glaube, allein, weil ja alle Beteiligten in einer, wenn man so will, Blase sind. Einer Blase, die noch dazu dann, wenn man so will, Privilegien hat. Dort ist das Internet nicht abgeschaltet zum Verhältnis zum restlichen China. Also das sind ja erstaunliche Privilegien. Und gleichzeitig ist es ein extremer Druck, weil das Testmanagement und Ähnliches jetzt wegen Corona natürlich dann auch, ich sag mal, auch bestimmte Menschenrechte von Sportlerinnen und Sportlern betrifft. Weil es, wenn wir hier bei uns über Datenschutz sprechen, das spielt da gar keine Rolle mehr.
Ja, haben Sie absolut recht. Das war von vornherein eine Sorge, die wir auch hatten und auch immer noch haben. Und zwar genau diese Überwachung. Also die Athletinnen und Athleten sind auch gehalten, eine Health-App auf ihr Handy zu laden. Und da ist nicht ganz klar, was mit diesen Daten, das sind natürlich auch Standortdaten, ist auch eine App, bei der ja auch mitunter vermutet wird, dass sie vielleicht andere Daten von den Telefonen zieht. Also da gibt es wilde Spekulationen, die aber, glaube ich, auch nicht ganz unbegründet sind. Das ist, also diese Überwachung ist eine Sorge, und Sie haben es angesprochen auch, es gibt natürlich auch eine Einschränkung der Meinungsfreiheit, die kommt mit der Olympischen Charta sozusagen, mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen, nämlich dass man während der Wettbewerbe sich auch nicht politisch äußern darf. Das ist auch bei allen anderen Spielen so der Fall. In China hat das jetzt natürlich auch nochmal eine zusätzliche Brisanz. Denn man darf sich mittlerweile äußern, so rund um die, also bei einer Pressekonferenz zum Beispiel oder im Mixed-Zone-Bereich, da dürfte man politische Botschaften aussenden. Aber der Fall der chinesischen Tennisspielerin Peng Shuai hat gezeigt, dass natürlich jede Äußerung, die sich gegen die Regierung richtet, Konsequenzen haben kann. Und ich glaube nicht, dass zu befürchten steht, dass eine deutsche Sportlerin oder ein Sportler, der sich vielleicht bei einer Pressekonferenz für die Einhaltung der Menschenrechte ausspricht, dass er direkt dort Konsequenzen befürchten müsste. Aber was passiert, wenn er im nächsten Jahr wieder einreisen möchte? Was passiert in den sozialen Netzwerken? Also da haben wir schon die Sorge, und deshalb war auch eine der Empfehlungen in diesen großen Telefonaten mit dem DOSB, dass die Sportlerinnen und Sportler sich vielleicht nicht unbedingt politisch positionieren, aber dann doch zumindest nichts dafür tun, dass China in ein gutes Licht gerückt wird. Das heißt zum Beispiel nicht dort erscheinen und sagen, die Organisation war jetzt hervorragend oder wir wurden hier wunderbar empfangen. Und das ist natürlich eine sehr unangenehme Situation, in die Sportlerinnen und Sportler da geraten, auf jeden Fall.
Melanie Koni-Zimmer, lassen Sie uns über Rollen von transnationalen Institutionen sprechen. Das IOC sagt immer, wir sind politisch neutral und deshalb können wir Spielräume nutzen, die andere nicht haben. Ist das nur eine vorgeschobene Schutzbehauptung?
Also man sieht ja, glaube ich, an der gesamten Diskussion, die wir hier führen, dass Sport politisch ist. Und also das IOC bezieht da keine Stellung. Ich finde, und das wurde ja jetzt mehrfach angesprochen, dass eben das Entscheidende schon Vergabeentscheidungen sind und dass es da ganz klare Standards braucht, auch wie solche Vergabeentscheidungen getroffen werden. Und ich glaube, in diese Richtung muss da tatsächlich die Diskussion gehen.
Wie kann Politik eigentlich Einfluss nehmen auf diese nationalen Verbände? Es gibt also 206 nationale olympische Komitees, und da sagt Thomas Bach, naja, dann schaut mal, wie viele demokratische Länder da vertreten sind, und die anderen können dann möglicherweise auch überstimmen. Also wie stark ist dann am Ende, Sabine Poschmann, die Situation da, dass wir sagen können, wir können wie jetzt im Sommer die European Championships in München stattfinden lassen und den Leuten zeigen, dass man auch nachhaltig, nämlich mit den Spielstätten von vor 50 Jahren, etwas anfangen kann.
Ich glaube, so ein kleines Umdenken hat ja schon stattgefunden bei der Vergabe. Man bewirbt sich ja jetzt nicht mehr für ein bestimmtes Jahr, sondern es werden verschiedene Verfahren eingeleitet zur Bewerbung, und dann guckt man im Grunde, wie man die berücksichtigt. Die nächsten Spiele und Wettkämpfe, die stattfinden, finden ja nicht in solchen autokratischen Staaten statt, sondern ich glaube, dass diese Diskussion und auch der politische Wille, aber auch der öffentliche Wille Druck erzeugt, auch auf die Verbände. Und zwar ist die Botschaft dabei, wenn ihr so weitermacht, die Vergabe in solche Länder vergibt, mit solchen Menschenrechtsverletzungen, mit solchen Natureingriffen, dann macht ihr die Lobby des Sports kaputt. Das glaube ich auch ganz stark. Wir können einfach nicht so weitermachen und das sehen zum Teil die Verbände auch, der IOC vielleicht noch nicht so ganz, aber in Deutschland ist es ganz stark. Europäisch ist der Wille da, das nicht mehr so fortzuführen und von daher glaube ich, politisch ist dieses Jahr die Möglichkeit gegeben, aufeinander zuzugehen, miteinander zu sprechen, dass wir nicht wollen, dass wir unsere Sportler in die Situation versetzen, in der sie jetzt sind, auch mit einem gewissen Druck ihren Sport, ihren Wettkampf dort auszuüben, aber auch, sage ich mal, Zuschauer, den Rest der Welt, denn dieser Charakter, den die Olympischen Spiele ja haben, auch das Miteinander zu gewährleisten, dadurch auch Begegnung zu ermöglichen, haben sie bei diesen Olympischen Spielen nicht mehr. Deshalb ist der Ursprung der Olympischen Spiele zum Beispiel jetzt in China nicht mehr gegeben. Und dahin wieder zurückzukommen und zu sagen, wir müssen da etwas abrüsten, auch vom finanziellen Rahmen, von den Erwartungen, sodass Olympische Spiele in kleineren Ländern wieder stattfinden können, in westlichen Ländern stattfinden, dass die Menschen sich nicht mehr überrannt fühlen, so wie es in München war, die Dörfer, die überrennen uns mit Zuschauern, die bauen uns unsere Landschaft hierzu. Auch das ist der zweite Ansatz, wo man drüber nachdenken muss, wo Politik auch einwirken kann, in die Diskussion geht und wo natürlich auch immer Gelder im Raum stehen.
Sie meinen jetzt nicht die anfangs als heitere Spiele prognostizierten von 1972, sondern die Debatten um eine neue Bewerbung, die es dann später gegeben hat. Ich will mal den menschenrechtspolitischen Sprecher der Unionsfraktion fragen, ob er den DFB-Direktor Oliver Bierhoff für naiv hält. Der war gerade in Katar und hat sich erschüttert gezeigt über die Berichte der möglicherweise 15.000 gestorbenen Gastarbeiter, glaubt aber, Zitat, an die Kraft des Sports, die Menschen verbindet, Vorurteile abbaut, für Begegnungen und Freundschaften über die Dauer einer Weltmeisterschaft hinaus sorgt, es sei möglich, Veränderungen anzustoßen. Kann man das? Kann man auf diesem Weg Veränderungen anstoßen?
Also ich bin selbst Sportler und natürlich verbindet der Sport. Und das ist wirklich was einzigartig im Sport ist. Er verbindet unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Länder. Er kann gut integrieren. Also insofern hat der Sport eine wirkliche Kraft. Natürlich kann er nicht ein diktatorisches Regime wie in China ändern. Das, glaube ich, wäre wirklich naiv. Ich glaube aber, dass das auch Oliver Bierhoff nicht gemeint hat. Aber ich will noch mal auf das zurückkommen, was Frau Poschmann gesagt hat und will ihr ausdrücklich recht geben bei der Frage, wie packt man eigentlich an bei solchen Großereignissen, ob Olympia, ob Fußball-WM, ob Europameisterschaft oder andere große Paralympics. Die Vergabe ist eine ganz entscheidende Baustelle. Die zweite Baustelle ist auch die Frage der Sponsoren. Auch dort muss mehr Ethik berücksichtigt werden und auch die Frage der Verbände. Ich erlebe viele Sportler, ich erwarte nicht von einem Sportler, dass er der bessere Diplomat oder Politiker ist. Ich erlebe aber, das muss man einfach mal sagen, eine Reihe von Sportlern, die viel Haltung zeigen. Ich würde nie einem Sportler auferlegen wollen, dass er das muss. Aber man darf Sportler nicht unterschätzen. Viele von denen haben eine richtig gute Haltung. Ich sag mal, ansonsten wäre es doch gar nicht zu erklären gewesen, dass diese Posse um Herrn Djokovic so große Wellen geschlagen hätte, weil er einer der Negativbeispiele gewesen ist in diesen Tagen, wo man sieht, Sportler haben eine Verantwortung. Aber ich will trotzdem noch mal nachfassen, wir stehen wenige Wochen vor den Olympischen Spielen in Peking. Und es geht nicht darum, jede Olympische Spiele zu politisieren. Dagegen würde ich mich immer wehren. Aber China ist ein Sonderfall. Und deswegen muss man sich als die stärkste Volkswirtschaft und das größte Land in der Europäischen Union, man muss sich als deutscher Bundeskanzler dazu verhalten. Und man hat den Eindruck in diesen Tagen, dass Olaf Scholz nicht organisiert, andere Verbündete in Europa zu gewinnen, dort auch ein Symbol zu setzen, ein Signal zu senden an Peking, an eine wirklich brutale Diktatur, die dramatisch zugenommen hat an Menschenrechtsverletzungen, sondern man hat den Eindruck, das Ganze soll abtropfen gelassen werden, nach dem Motto, nur nicht äußern und am Ende wollen wir doch nirgends anecken. Und das halte ich für falsch.
Nun, der Hinweis, dass es in der Europäischen Union wahrscheinlich ganz schwer ist, eine gemeinsame Linie hinzubekommen, schon allein, weil Italien vor Ort sein möchte um den Stab zu bekommen, denn 2026 wird in Mailand und Cortina d'Ampezzo, einer der großen Wintersportorte Europas, werden die nächsten Olympischen Spiele stattfinden. Also damit ist ja relativ klar, dass es da nicht nur wegen des französischen Präsidenten keine einheitliche Linie gibt. Johannes Herber, manchmal wird Athleten Deutschland e.V. als eine Art von Sportlergewerkschaft bezeichnet. Manchmal wird es als Think Tank bezeichnet. Jetzt haben wir sehr viel auch gehört über die Rolle von ganz großen Verbänden. Wie mächtig sind eigentlich die vielen Sportlerinnen und Sportler?
Ja, theoretisch sind sie natürlich sehr mächtig, weil die Sportlerinnen und Sportler sind die Protagonisten und diejenigen, die das Produkt und die Produzenten zugleich. Dennoch sind sie international noch nicht stark genug vernetzt, um tatsächlich sehr gut organisierten Verbänden Paroli bieten zu können. Das muss man schon ehrlich sagen. Da ist Athleten Deutschland schon eine sehr große Ausnahme. Es gibt kaum in anderen Ländern eine Organisation, die über Sportarten hinweg es vermarkt, die Sportlerinnen und Sportler zusammenzubringen und die zu einer Stimme zu vereinen. Das ist international, wie gesagt, noch ganz wenig der Fall und das wird auch noch eine Weile dauern. Nichtsdestotrotz, ich glaube, das, was angesprochen wurde, und zwar diese Partnerschaft auch zwischen Regierungen und Sponsoren und dann auch Athletinnen und Athleten, auch vielleicht Einzelnen, die sich äußern, die kann schon sehr kraftvoll sein gegenüber den Verbänden. Wir haben das gesehen am Beispiel von Belarus, als die Eishockey-WM in ein anderes Land gehen musste, aufgrund der Unterdrückung dort, der Demokratiebewegung. Da haben Sponsoren eine entscheidende Rolle gespielt und da hat auch die Europäische Union eine Rolle gespielt, die ein starkes Signal gesendet hat und eben auch Sportlerinnen und Sportler, die sich dann auch ad hoc vernetzt haben in den sozialen Netzwerken. Und ich glaube, das war ein sehr positives Beispiel und eins, das auch zukunftsweisend sein kann, gerade was diese Aufgaben betrifft, was die Vergabe betrifft und auch die Nachhaltigkeit.
Weil Sie das gerade als ein positives Beispiel bezeichnet haben, Melanie Koni-Zimmer, woran kann man denn festmachen, dass solche Protestformen, auch solche Boykottaufrufe dann am Ende auch Erfolg haben, weil sie möglicherweise mit einer politischen Agenda zusammengehen und nicht querstehen zu anderen Interessen? Braucht es da manchmal dann möglicherweise, was ja zivilgesellschaftliche Organisationen ja nicht immer gerne hören, einen Gleichklang mit der Politik?
Das macht die Dinge natürlich einfacher, aber das ist im Normalfall nicht die Ausgangslage, die wir vorfinden. Der Erfolg von so einem Boykott kann auch ich glaube, das kann man auch ganz unterschiedlich definieren. Ne? Wenn wir als Erfolg definieren, dass man jetzt die Ziele erreicht, die beim Boykottaufruf formuliert werden, dann ist das eine ziemlich hohe Messlatte. Ein politischer Boykott auch der Olympischen Spiele wird letztlich nicht die Situation, die Menschenrechtsprobleme in China verbessern, das muss man ganz ehrlich sagen. Aber es wäre natürlich ein diplomatischer Erfolg gewesen für einen Boykott, wenn es eine gemeinsame europäische Position gegeben hätte. Ja, also wenn viele sich an einem Boykott beteiligen, dann ist der natürlich erfolgreicher, als wenn jetzt nur die deutsche Bundesregierung sagt, dass sie nicht nach Peking reisen wird. Aber man muss natürlich auf der anderen Seite auch sagen, und deshalb wäre auch eine europäische Lösung natürlich auch für den deutschen Bundeskanzler angenehmer, dass es natürlich auch zu Kosten und Verlusten bei denjenigen kommen kann, die zum Boykott aufrufen oder sich an einem Boykott beteiligen. Und man weiß nicht sozusagen, wie die chinesische Führung auch reagieren wird auf einen politischen Boykott.
Also man muss sich Boykott auch leisten können. Litauen als kleines Land leistet ihn sich. Frankreich als großes Land leistet ihn sich wahrscheinlich nicht.
Na, ich komme ja ursprünglich aus der Wirtschaftspolitik und deshalb weiß ich, wovon ich spreche, wenn man politische Richtlinien setzt, wenn man aber auch Sanktionen setzt, hat das immer was damit zu tun, dass das natürlich Folgen hat. Und man muss genau abwägen, ist das sinnvoll, schaukelt sich das hoch, ja, mit der Zeit? Also mache ich im Grunde diesen Konflikt noch stärker. Und ich will Ihnen mal ein Beispiel nennen. Ich war in Vietnam, die sich ja sehr dem Westen gegenüber öffnen. Und wenn Sie so mitkriegen, wie viel Hoffnung, Menschen in solch einem Land, in Besucher aus Deutschland, in Firmen aus Deutschland setzen, dann wird ihnen klar, dass dieser Kontakt und die Diplomatie, die ja immer auch dazu führt, dass man Austausch hat, dass man Probleme benennt, dass man Lösungen sucht und versucht auch den anderen dahin zu bekommen, jetzt doch dieses Thema anzupassen, weil die Welt es nicht anerkennt, dann versucht man natürlich auch, den absoluten Konflikt möglichst zu vermeiden. So, aber es ist ja trotzdem so, dass man nicht gesagt hat, also wir lassen uns jetzt nicht erpressen, weil du sagst, ob es jetzt China ist oder wir hatten ja auch Handelskonflikt mit den USA. Deshalb lassen wir uns nicht erpressen, sondern wir stehen zu einer Meinung und da ist es natürlich sinnvoll, dass die abgestimmt ist und deshalb ist Deutschland oft der Vorreiter. Ja, also der Vorreiter beim Thema Menschenrechte, jetzt beim Thema Lieferkettengesetz zum Beispiel, was aber die Europäische Union dann zum Anlass nimmt, häufig zu sagen, ihr seid die Ersten, das klappt gut und wir folgen euch.
Ich muss wirklich widersprechen, was Frau Poschmann gerade eben gesagt hat. Wenn jetzt schon ein diplomatischer Boykott in den Augen der Regierungsfraktion die größtmögliche Eskalation ist, wie es gerade beschrieben worden ist, dann reibe ich mir die Augen. Diese Regierung ist angetreten zu sagen, wir müssen mehr Haltung gegenüber Regimen sagen. Und jetzt sind wir bei einem spannenden Punkt angekommen. Wir sind nicht bereit zu sagen, wir bezahlen auch einen Preis für Menschenrechte, sondern wir wollen den letzten Deal machen. So habe ich diese Bemerkung jetzt verstanden und das halte ich für falsch. Es darf keinen Ausverkauf von Menschenrechten gegenüber einem großen Markt geben, denn das würde auch der Ausverkauf der eigenen Werte gegenüber einem aggressiven und brutalen Regime sein. Und deswegen geht es nicht darum, möglichst immer, natürlich will man immer gerne abgestimmte Position haben, aber wenn ich die nicht bekomme, dann muss ich eben auch mal entscheiden, okay, bin ich mutig und bereit, auch dieses Signal zu senden.
So, also ich will nur mal einen Satz dazu sagen. Da muss ich jetzt echt schmunzeln. Das sagt eine CDU, die 8 Jahre oder länger nicht für ein Lieferkettengesetz gestimmt hat.
Ich war daran beteiligt, ne? An dem so. Gesetz. Wir haben das sehr
gestützt. Und da muss man sagen, das ist diese Scheindebatte, die man jetzt an Olympia
festmacht. Da muss ich noch mal was sagen. Entwicklungsminister Gerd Müller hat dieses Gesetz nach vorne gebracht. Gesetzen. Und wir Menschenrechtler auch. Also das ist nun wirklich nicht die wackere Wahrheit.
Zum Schluss noch, Johannes Herber, Forderungen, die Sie haben jetzt an die Politik, auch an die Zivilgesellschaft, auch an uns Medien, worauf wir vielleicht stärker achten sollten, damit die Sportlerinnen und Sportler das tun können, auch angstfrei tun können, was sie am liebsten tun wollen, nämlich ihrem Sport folgen.
Ja, meine Forderung richtet sich in erster Linie an das IOC. Nämlich genau das zu tun, worüber wir gesprochen haben, nämlich seine menschenrechtliche Sorgfaltspflicht wahrzunehmen. Wir haben schon seit längerem gefordert, dass das IOC in die Olympische Charta ein klares Bekenntnis zu den Menschenrechten aufnimmt. Und ich wünsche mir natürlich, dass die Politik dabei unterstützt. Und die Politik finanziert den Sport maßgeblich, besonders in Deutschland. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und wir wünschen uns natürlich, dass der Sport international und gerade bei diesen Events keinen Schaden anrichtet. Und da hat auch Politik eine Verantwortung, dazu beizutragen. Im Koalitionsvertrag habe ich gelesen, dass die Regierung auch die internationale Sportpolitik stärken will. Insofern eröffnet sich da ein Handlungsfeld und ich freue mich, da zusammenzuarbeiten.
Das war unser Forum Olympia und WM. Was bringen diplomatische Boykotte? Mit dabei waren Johannes Herber, Geschäftsführer von Athleten Deutschland e.V., früher Basketballer, auch mal bei Alba Berlin. Die Politikwissenschaftlerin Melanie Koni-Zimmer vom Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung in Frankfurt am Main. Dort unter anderem im Forschungsprojekt Transnationale Boykotte. Mit dabei die beiden Bundestagsabgeordneten Sabine Poschmann, sportpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion und Michael Brandt, menschenrechtspolitischer Sprecher der CDU-CSU. Fraktion. Allen Zuhörenden sage ich danke fürs Mitdenken und fürs Weiterdenken.
Inforadio, das Forum mit Harald Asel.